Am Ende des Jakobusbriefes, wir haben vorher eine Passage vom Anfang des Briefes gelesen, am Ende des Jakobusbriefes gibt der Apostel eine Reihe von kurzen Anordnungen für das alltägliche Leben im Glauben und für das Gebet. Und dort findet sich auch eine ganz knappe Aufforderung zum Gebet in Bedrängnis. Da sagt der Jakobus, schreibt einfach, leidet jemand von euch Unrecht, er soll beten. Vielleicht würden wir, wenn wir das lesen, würden wir Jakobus gern fragen, kannst du mir etwas mehr darüber sagen? Etwas Konkreteres. Du sagst am Anfang deines Briefes, dass wir mit Glauben beten sollen. Und der Herr hat uns ja auch gesagt, dass unsere Gebete dann erhört werden, wenn wir nach Gottes Willen beten. Wie genau können wir in Bedrängnis richtig beten, sodass wir auch erwarten können, dass Gott uns erhört? Vielleicht würde uns Jakobus dann als Antwort auf die Psalmen verweisen. Dort erhalten wir Beispiele für Gebete in verschiedensten Situationen. Gerade auch viele, die aus der Not und aus der Bedrängnis und aus Verfolgung heraus gebetet wurden. Gott hat sie uns gegeben, um uns durch sie anzuleiten, dass wir beten können, wie es ihm wohlgefällig ist. Die Psalmen sind sein Wort, das er uns gibt, die Worte, die er uns gibt für unsere Gebete. Und einer von diesen Psalmen ist ja auch eben Psalm 25, mit dem wir uns heute beschäftigen. Auch ein Psalm, der aus der Not heraus gebetet wird und werden kann und werden soll. Lasst uns Psalm 25 miteinander lesen. Das ist Gottes Wort. Von David. Zu dir, Herr, erhebe ich meine Seele. Mein Gott, auf dich vertraue ich. Lass mich nicht zu Schanden werden. Lass meine Feinde nicht über mich jauchzen. Auch werden alle, die auf dich harren, nicht beschämt werden. Es werden beschämt werden, die treulos handeln, ohne Ursache. Deine Wege, Herr, tue mir kund. Deine Pfade lehre mich. Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich, denn du bist der Gott meines Heils. Auf dich harre ich den ganzen Tag. Denke an deine Erbarmungen, Herr, und an deine Gnadenerweise, denn sie sind von Ewigkeit her. An die Sünden meiner Jugend und meine Vergehen denke nicht. Nach deiner Gnade gedenke du meiner, um deiner Güte willen, Herr. Gütig und gerade ist der Herr. Darum unterweist er die Sünder in dem Weg. Er leitet die Sanftmütigen im Recht und lehrt die Sanftmütigen seinen Weg. Alle Pfade des Herrn sind Gnade und Treue denen, die seinen Bund und seine Zeugnisse bewahren. Um deines Namens willen, Herr, vergib mir meine Schuld, denn sie ist groß. Wer ist nun der Mann, der den Herrn fürchtet? Ihn wird er unterweisen in dem Weg, den er wählen soll. Seine Seele wird im Guten wohnen und seine Nachkommen werden das Land besitzen. Der Herr zieht ins Vertrauen, die ihn fürchten, und sein Bund dient dazu, sie zu unterweisen. Meine Augen sind stets auf den Herrn gerichtet, denn er wird meine Füße aus dem Netz lösen. Wende dich zu mir und sei mir gnädig, denn einsam und elend bin ich. Die Enge meines Herzens mache weit und führe mich heraus aus meinen Bedrängnissen. Sieh mein Elend an und meine Mühsal und vergib alle meine Sünden. Sieh meine Feinde an, wie viele sie sind, mit gewaltigem Hass hassen sie mich. Bewahre meine Seele und rette mich. Lass mich nicht zu Schanden werden, denn ich berge mich bei dir. Lauterkeit und Redlichkeit mögen mich behüten, denn ich harre auf dich. Erlöse Israel, Gott, aus allen seinen Nöten. Himmlischer Vater, hab Dank für diesen Psalm, deine Worte, die uns helfen zu verstehen, wie wir beten können. Hilf uns zu verstehen, wie das alles gemeint ist, und hilf uns, dein Wort aufzunehmen, wie wir das sollen. Und gib du mir, dass ich dein Wort auslegen kann. Öffne meine Lippen, so dass sie deinen Ruhm verkündigen. Amen. Im vorhergehenden Psalm, Psalm 24, da fragte David ja, ihr erinnert euch, wer darf es wagen, auf den Berg des Herrn zu steigen? Wer darf überhaupt in Gottes Nähe vor sein Angesicht kommen? Und ein wichtiger Teil seiner Antwort, die er gab, war: der nicht seine Seele zum Nichtigen erhebt. Und das bedeutet, wer nicht sein Leben auf falsche Götter oder nichtige Lebensmotive ausrichtet. Diesen Psalm jetzt, Psalm 25, beginnt David nun damit, dass er sagt: Zu dir, Herr, erhebe ich meine Seele. Also der darf in Gottes Nähe kommen, der nicht seine Seele zum Nichtigen erhebt. Und jetzt sagt er: Zu dir, Herr, erhebe ich meine Seele. Und er zeigt damit nicht nur, dass wer die Adresse für sein Gebet ist, an wen er sich richtet im Gebet, sondern er demonstriert etwas weiteres. Er zeigt uns im ganzen Psalm, wie wir richtig beten, wenn wir im Bedrängnis sind. Und das zeigt er uns in drei Teilen hier. Der erste Teil zeigt uns die Haltung des Beters, nämlich das vertrauensvolle Bitten. Der zweite Teil zeigt uns, wofür er bittet, nämlich was die richtigen Anliegen sind, die man bitten soll. Und der dritte Teil zeigt uns, worauf er seine Zuversicht stützt, worauf er baut, woraus er seine Zuversicht nimmt überhaupt, um so zu beten, nämlich Gottes Charakter und seine Versprechen. Zuerst die Haltung des Beters. Der ganze Psalm ist ein Schrei aus der Not, ein Schrei zu Gott um Hilfe in der Bedrängnis, die da ist durch Feinde. Aber der Beter beschreibt nicht nur seine Not und sucht Erleichterung. Der Hilferuf im Psalm, der ist auch durchzogen von dem Ausdruck des Vertrauens. Das kommt immer wieder. Er sagt immer wieder zu seinem Gott: Ich weiß, dass du mir hilfst, und darum komme ich zu dir. Er tut das, was Jakobus meint, wenn er schreibt, am Anfang des ersten Kapitels in Jakobus: Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht. Ganz am Anfang im Psalm hier drückt der Beter seinen Glauben aus, indem er drei Dinge sagt. Zu dir, Herr, erhebe ich meine Seele. Mein Gott, ich vertraue auf dich. Und alle, die auf dich harren, werden nicht zu Schanden werden. Das sind drei Arten, mit denen er seinen Glauben, sein Vertrauen zu Gott ausdrückt, bevor er überhaupt seine Anliegen bringt. Das erste ist, dass er seine Seele zum Herrn erhebt. Er weiß, wohin er sich wenden muss in seiner Not. zum Herrn allein. Er nimmt nicht Zuflucht zu klug ausgedachten menschlichen Methoden oder zu Beruhigungsmitteln oder zu Rauschmitteln, die ihm seine Not besser ertragen lassen, oder zu Ablenkung. Er liefert sich ganz allein dem Herrn aus. Meine Seele erhebe ich zu dir. Das heißt, mein ganzes, was ich bin, das gebe ich dir, so wie es jetzt ist, mit der ganzen Not. So leer und unvollkommen und auch sündig. Ich suche an keinem anderen Ort Hilfe. Ich erhebe meine Seele so zu dir, wie ich bin, in meiner Not. Und dann spricht er es nochmals aus. Mein Gott, ich vertraue auf dich. Du bist mein Gott, der allein helfen kann. Und darum komme ich zu dir. Ich kenne dich. Du bist vertrauenswürdig. Ich habe das mehrfach erlebt. Wer auf dich harrt, wird nicht zu Schanden. Das weiß ich. Und dieses Wort harren, das ist ein altes Wort, das wir heute nicht mehr so brauchen, aber es ist ein Wort, das man eigentlich doch brauchen muss. Man kann mit keinem anderen Wort so viel sagen, denke ich immer. Und dieses Wort harren, das ist ein starker Ausdruck von Vertrauen. Es ist nicht nur einmal sagen, was mich bedrückt und dass ich Hilfe brauche. Es ist ein vertrauensvolles Warten und Aushalten, bis die Hilfe kommt. Ausharren, dranbleiben, weiter beten, bis die Hilfe kommt. Nicht aufgeben, wenn nicht gleich etwas anders wird. Der Herr Jesus hat uns das Beispiel eines solchen Ausharrens gegeben, als er von dieser Witwe sprach. Die Witwe, die diesem ungerechten Richter unaufhörlich nachläuft und ihn immer wieder bittet, ihr zu helfen. Und dann in Lukas 18, Vers 6 sagt der Herr, und der Herr sprach: Hört, was der ungerechte Richter sagt. Gott aber wird erst nicht seinen Auserwählten Recht schaffen, die Tag und Nacht zu ihm rufen, mit diesem Ausharren bei Gott, Tag und Nacht ihn bitten, dranbleiben, nicht aufgeben, wenn nicht sofort eine Antwort kommt. Es ist gut und notwendig, dass wir uns das ins Bewusstsein rufen, wenn wir beten, dass wir uns bewusst machen, zu wem wir beten, von wem wir wirklich Hilfe erwarten. Vielleicht müssen wir uns auch hier und da selber fragen, ob wir vielleicht eine vermischte Erwartung haben. Ob wir neben dem Herrn noch andere Quellen der Hoffnung suchen. Noch einmal zurück zu Jakobus, was wir schon gelesen haben vor der Predigt. Jakobus sagt zu dem Beter: Erbitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas vom Herrn empfangen wird. Ein Mann mit geteiltem Herzen, unbeständig in allen seinen Wegen. Das Wort zweifeln, das bedeutet, dass man nicht nur auf eines ausgerichtet ist, sondern hin und her schwankt zwischen zwei Dingen. Das deutsche Wort zweifeln hat auch das Wort zwei drin, oder? Auf zwei Dinge mindestens, nicht nur auf eines ausgerichtet ist. Und wer zweifelnd betet, der richtet seine Erwartung nicht allein auf den Herrn, sondern versucht noch mit anderen Dingen sich abzusichern. Er erhebt seine Seele nicht zum Herrn, das heißt, er überlässt sein Leben nicht ganz ihm. Jakobus sagt, dass so jemand nicht erwarten soll, dass er von Gott Hilfe empfangen wird, wenn er ein zweigeteiltes Herz hat. Wer wie David betet, sagt, ich lasse alle anderen scheinbaren Hoffnungen los und warte nur auf die Hilfe des Herrn. Ich warte, ich harre aus. Und darum weiß er, dass sein Vertrauen am Ende belohnt wird. Der Herr hat das versprochen. Und wenn du mit dieser Haltung ins Gebet gehst, hast du sozusagen an die Tür geklopft, die sicher geöffnet wird. Dann wirst du aber auch wissen wollen, für welche Dinge du denn bitten sollst. Wir haben ja jetzt gehört, wie, mit welcher Haltung David hier betet und wir beten sollen. Aber für welche Dinge sollen wir denn beten? Es ist gut, wenn du glaubst, dass du erhört wirst. Aber es wäre auch falsch zu denken, dass ich alle Dinge, die ich mir wünsche, sozusagen herbeiglauben kann. Wenn du nur glaubst, dann bekommst du alles, wofür du bittest. Ja. Kann ich alles herbeiglauben? Oder ist es auch nötig, dass wir die richtigen Gebetsanliegen haben, um überhaupt erhört zu werden? Diese richtigen Gebetsanliegen finden wir hier bei David in Psalm 25, bei seinem Schrei aus der Not. Mir scheint, dass David auf eine sehr reife, geistlich reife Art betet. Es würde sicher genügen, wenn er einfach seine Not zu Gott hinausschreien würde. Vielleicht mehr ein Gebet eines Anfängers im Glauben. Der schreit seine Not hinaus. An anderer Stelle haben wir solche Psalmen, wo einfach nur sozusagen ventiliert wird. Also die Not wird herausgeschrien und das war's. Wir können sicher einfach so beten. Herr, hilf mir in meiner großen Not. Meine Feinde bedrängen mich und ich weiß nicht weiter. Niemand ist da, der mir zur Seite steht. Hilf mir! Es gibt viele solche Psalmen. Aber dieses eine Gebetsanliegen, das scheinbar auch die Ursache ist von Davids Not hier, das erwähnt er am Anfang in Vers 2 nur kurz. Zwischen zweimaligem Ausdruck seines Vertrauens kommt kurz das eine Gebetsanliegen. Das Gebet um Hilfe gegen die Feinde. Um was er sonst bittet, mitten in seiner Notlage, das beschreibt er viel ausführlicher. Er betet eigentlich viel mehr um andere Dinge, als um dieses eine Problem der Not und der Feinde. Er betet nicht einfach darum, dass Gott seine Peiniger und seine Schwierigkeiten wegnimmt. Vielmehr geht es ihm in seinem Gebet darum, dass er Weisheit bekommt, um seine Notlage richtig einzuordnen und Gottes Willen gemäß damit umzugehen. Das ist Davids hauptsächliches Gebet in seiner Not. Wieder betet er so, wie Jakobus es uns auch aufträgt. Jakobus scheint eine starke Verbindung zu haben zu diesem Psalm. Jakobus schreibt in Jakobus 1, 2 bis 5, meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet, oder Bedrängnis kann man auch übersetzen, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Kommt auch dieses Ausharren. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Vielleicht habt ihr gemerkt, dass Jakobus, wenn er über Anfechtung und Bedrängnis schreibt, dass er da nicht sagt, wir sollen beten, dass Gott diese wegnimmt. Das sagt er nicht, gar nicht. Sondern er zeigt zuerst den Wert und die Frucht der Bedrängnis, der Schwierigkeiten. Er sagt, das ist Grund zur Freude, Bewährung und Standhaftigkeit. Und dann sagt er, wir sollen beten für Weisheit in der Bedrängnis. Und genau das tut David hier im 25. Psalm. Er ist von Feinden bedrängt und bittet den Herrn, dass er ihm helfen soll, dass die Feinde nicht über ihn frohlocken und dass er nicht zu Schanden wird. Genau genommen bittet er nicht, dass der Herr die Feinde wegnimmt, sondern dass er nicht durch sie zu Schanden wird. Er will nicht, dass es den Feinden oder der Bedrängnis gelingt, ihn zu beschämen. David weiß wohl, dass wenn er auf den Druck seiner Not, die Feinde ihm verursachen, wenn er auf diesen Druck unweise oder sündig reagiert, dann wird er zu Schanden. Dann gelingt es seinen Feinden, ihn zu Schanden zu machen, wenn er unweise oder sündig reagiert auf diese Not. Dann wird Gottes Namen Unehre gemacht, wenn seine Kinder unter der Last von Bedrängnis zu sündigen beginnen. Wenn sie sich auf sündhafte Weise Erleichterung verschaffen wollen. Da sind wir alle dazu geneigt, dass wenn wir unter Druck geraten, dass wir sündig reagieren darauf. Und darum bittet David vielmehr darum, dass er in vollkommener Weise Gottes Wege kennenlernen darf. Das ist das Gebet hauptsächlich in der Bedrängnis. Deine Wege, Herr, tu mir kund. Deine Pfade lehre mich. Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich, denn du bist der Gott meines Heils. Auf dich harre ich den ganzen Tag. Ist das deine Art zu beten, wenn du in Bedrängnis und in Schwierigkeiten kommst? Nicht, dass der Herr dir den schweren Weg erspart, sondern dass er dir hilft, ihn zu seiner Ehre zu gehen. Das ist die reife Art zu beten, wie David sie uns hier zeigt. Und wenn wir diesen Psalm beten, mit diesen Worten beten, dann werden wir darin angeleitet, auf eine reifere Art zu beten, als einfach nur, dass Gott uns die mühsamen Dinge wegnimmt. Vor kurzem habe ich eine E-Mail erhalten von einem Bruder. Ich weiß nicht, ob ihr den Namen kennt, David Paulison. Seine Ärzte hatten einen Tumor entdeckt bei ihm und sie sagten zuerst, das sei eine kleinere Sache und sie wollten ihn operieren. Und dann während der Operation haben sie entdeckt, dass er einen Pankreaskrebs, Bauchspeicheldrüsenkrebs der vierten Stufe hat, den sie nicht beseitigen konnten. Und das ist normalerweise ein Todesurteil. Vielleicht ein halbes Jahr hat er noch zu leben. Und dieser Bruder hat darum gebeten, dass man für ihn betet. Und er sagte, sein Wunsch sei, sein Gebetsanliegen sei, dass er fähig gemacht wird, mit der Krankheit zu Gottes Ehre zu leben. Er hat nicht gesagt, betet, dass Gott mich heilt, dass der Krebs weg ist, sondern er möchte mit dieser Krankheit so weiterleben, wie es Gott gefällt. David weist uns weiter nach vorne mit seinem Gebet auf unseren Herrn Jesus Christus. Er ist ein Vorbild des Herrn Jesus Christus, der den Vater nicht gebeten hat um die Vernichtung seiner Feinde, sondern er hat gebetet, dass ihnen vergeben werde, seinen Feinden. Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und er hat den Kelch seines Leidens genommen und er hat gesagt, ich hätte gern, dass ich ihn nicht trinken müsste, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille, Vater, geschehe. Der Psalm zeigt uns ein weiteres Anliegen, das uns im Angesicht der Bedrängnis in den Sinn kommen sollte. Also wenn wir in Bedrängnis kommen, wie David oder ein wenig anders, dann sollte uns auch diese eine Sache in den Sinn kommen, die David hier mehrfach erwähnt in seinem Gebet. Es ist das Problem, das hinter jeder menschlichen Not steckt. Und das ist die Sünde. David geht mit seiner Sünde um in seinem Gebet, um Hilfe in der Not. Wichtiger als dass seine Feinde verschwinden, war für David, dass sein Gott ihn nicht nach seiner Sünde behandelt, wie er es durch seine Sünde verdient hätte. Vielleicht fragt sich David zuerst, ob seine Bedrängnis etwas mit seiner Sünde zu tun hat. Das kommt ja uns auch in den Sinn, oder? Wenn es uns schlecht geht, wenn es schwer wird, wenn schwere Dinge kommen, dann fragen wir uns manchmal, habe ich etwas falsch gemacht? Habe ich gesündigt, dass Gott mich jetzt straft? Und Gott hat ja schon zur Zeit Moses, lange vor David, sein Volk gewarnt, wenn sie ihm ungehorsam sind, dann werden ihre Feinde sich vermehren. Und dass sie durch diese Feinde und auch durch andere Übel dann gezüchtigt werden müssen. Gottes Erziehung durch Feinde und verschiedene Übel. Und so sandte der Herr geringere, kleinere Gerichte, um sein Volk vor dem letzten großen Gericht zu bewahren. Aber oft ist es nicht unsere Sünde, die Feinde und Bedrängnis bringt. Unser Herr war ohne Sünde und war umgeben von Feinden und musste unter ihnen leiden. Und wenn wir ihm nachfolgen, dann werden seine Feinde auch unsere Feinde sein. Auch wenn wir nicht besonders gesündigt haben. Und wir werden auch vor anderer Bedrängnis und Trübsal nicht bewahrt werden. Aber trotzdem ist es richtig, wenn wir dann wie David beten und mit dem Herrn über unsere Sünde sprechen. Sie ist ja immer noch da und macht uns das Leben schwer. Auch Jakobus stellt in seinen Anweisungen zum Gebet den Zusammenhang her zwischen Bedrängnis und Krankheit und Seelsorge und Sünde. Diese Dinge, die müssen zusammengehen. Bedrängnis, Krankheit, Sünde und Seelsorge. Jakobus schreibt, Jakobus 5, Vers 13 und folgende: Leidet jemand unter euch, er bete. Ist jemand guten Mutes, er singe Psalmen. Ist jemand krank unter euch, er rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich und sie mögen über ihn beten und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt nun einander die Vergehungen und die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Seht ihr, Krankheit, Bedrängnis und Sünde, das hat schon eine Bedeutung in der Seelsorge. Das muss angesprochen werden und so auch im Gebet in der Bedrängnis. Da muss das Thema auch kommen Wir müssen die Fragen stellen, hat es etwas mit Sünde zu tun, dass ich in diese Lage gekommen bin? Oder wenn nicht, was spielt die Sünde für eine Rolle, vielleicht in meiner Antwort auf die Bedrängnis? Ja, David betet um diese Dinge. Hilfe gegen die Feinde, Weisheit in der Bedrängnis, Gnade und Vergebung. Er betet für diese Dinge, weil er seinen Gott gut kennt und darum weiß, dass er erhört wird. Bevor er ein zweites Mal um Hilfe ruft, spricht er im Gebet über die Güte des Herrn. Wir könnten denken, so wie es einige Kommentare auch beschreiben, wenn Sie das kommentieren hier, dass David dem Herrn seine Eigenschaften vorhält, um ihn noch mehr zur Hilfe zu bewegen. Also, dass er etwa so sagt, Herr, du bist doch gut und barmherzig und gnädig, du hast doch versprochen, denen zu helfen, die auf dich vertrauen. Also, hilf jetzt! Das ist sicher auch der Fall, dass er das so tut. Aber David spricht in diesem Teil, spricht er über den Herrn vorwiegend in der dritten Person. Also er spricht über den Herrn, nicht zum Herrn, wenn er diese Eigenschaften Gottes aufzählt. Und darum glaube ich, dass er vor allem sich selber vor Augen hält, wie der Herr ist, um sich auf den Grund seiner Zuversicht zu besinnen. So wie er zum Beispiel in den Psalmen 42 und 43 in seiner Klage immer wieder innehält und zu sich selber sagt, warum bist du so aufgelöst, meine Seele, und stöhnst in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihn noch preisen für das Heil seines Angesichts. Der Beter hält sich vor Augen, wie gut Gott ist, dass er nicht nur in der Klage versinken soll, sagt er zu sich selbst. Denn du wirst es noch erleben, wie gut der Herr zu dir ist. Ja, wir sollten das auch tun, wenn wir in unserer Not zu Gott schreien. Anhalten, wie einen Schritt zurückgehen und über die Güte Gottes nachdenken. Das gibt unseren Gebeten und unserem Glaubenswandel eine ganz andere Perspektive. Unsere Gebete werden sich dann nicht um unser eigenes Elend immer drehen oder uns in Selbstmitleid baden lassen, sodass wir nur immer uns selbst fast vorsprechen, wie schlecht es uns geht im Gebet, sondern es wird uns beim Beten auch die Größe und Herrlichkeit unseres Gottes bewusst. Und wenn wir unseren Gott als groß und herrlich erkennen, dann werden unsere persönlichen Nöte und auch unsere Feinde werden viel kleiner und weniger bedrohlich werden. Sicher ist das nicht einfach, wenn wir bedrängt sind und vor lauter Angst oder Traurigkeit wie gelähmt sind. Wie sollen wir dann über die Größe Gottes nachdenken und über seine Güte? Ja, darum ist es so wunderbar, dass wir die Psalmen haben. Diese Gebete hat uns der Herr auch gegeben, damit wir mit seinem Wort beten und es nachsprechen können. Und so bekennt David in seinem Gebet, während er in Angst vor seinen Feinden ist, bekennt er, der Herr ist gut und fromm. Darum unterweist er die Sünder auf dem Wege. Er leitet die Elenden recht und lehrt die Elenden seinen Weg. Die Wege des Herrn sind eitel Güte und Wahrheit denen, die seinen Bund und seine Zeugnisse halten. Wer ist der, der den Herrn fürchtet? Er wird ihn unterweisen, den besten Weg. Seine Seele wird im Guten wohnen und sein Same wird das Land besitzen. Das Geheimnis des Herrn ist unter denen, die ihn fürchten. Und seinen Bund lässt er sie wissen. Meine Augen sehen stets auf dem Herrn, denn er wird meinen Fuß aus dem Netz ziehen. Das, David legt sich diese Worte zurecht, die er hier spricht und betet. Dieses Gebet, dieser Psalm im Hebräischen kann man erkennen, dass das eine gedichtete Sache ist. Da hat sich jemand viel Gedanken gemacht. Er ist nach den Buchstaben des hebräischen Alphabets geordnet, so wie die Sätze beginnen. Da ist also gearbeitet worden an diesem Gebet. Das ist nicht, was spontan einfach so aus dem Herzen heraussprudelt, sondern das ist ein überlegtes Gebet. Und ja, erst wenn man sich überlegt, wie man beten soll, oder wenn man dann eben die Worte benutzt, die der Herr uns hier gegeben hat, die vorformuliert sind, dann können wir solche guten Worte auch in unser Gebet einbringen. David sagt sich, weil ich weiß, dass der Herr gut ist, dass er sogar Sünder auf dem Weg leitet. Man muss sich das nicht erst verdienen und gut sein, heilig und vollkommen sein, bevor der Herr uns auf dem Weg leitet. Nein, er leitet uns auf dem Weg, damit wir in der Heiligkeit wachsen können und vervollkommnet werden. Er leitet sogar Sünder auf dem Weg. Er ist so gut und er hat einen Bund mit uns geschlossen. Und darum sehe ich mit Zuversicht auf den Herrn. Er wird meinen Fuß aus der Schlinge ziehen. Das weiß David und hält sich das selbst vor. Seht ihr, so hilft der Herr nicht nur als Antwort auf das Gebet, das gebetet wird, sondern er hilft schon während dem Gebet. Wir gewinnen Vertrauen, weil wir es uns selber mit seinen Worten sagen, wie er das Vertrauen belohnt. Und eine weitere Frucht des Gebets von David, die wir auch ernten dürfen, ist, dass wir nicht nur wiederholen, was wir als unsere Not, als unser Gebetsanliegen gesehen haben. Wir werden auch, wie David, verstehen, dass unser Problem nicht vor allem die Feinde sind, die weg müssen. Das ist nicht unser einziges Problem und nicht unser hauptsächliches Problem, wenn wir in Not sind. Wenn wir bedrängt sind, dann kommen unsere anderen Probleme zum Vorschein, die mit der Bedrängnis im Zusammenhang stehen. Unsere äußeren Feinde können uns unsere inneren Feinde bewusst machen. David hat wohl während dem Beten erkannt, dass er Gottes Hilfe in verschiedenen anderen Bereichen braucht. Er braucht Gottes Hilfe und Weisheit, um in schweren Zeiten seinen Weg zu gehen. Gottes Weg zu gehen. Er braucht ständig Gottes Gnade und Vergebung wegen seiner Sünde, die seinen geistlichen Wandel hindert. Und diese beiden Dinge haben in Davids Gebet viel größeres Gewicht als seine Feinde. In allen drei Teilen des Psalms nennt David sie und bittet darum, dass Gott ihm Veränderung schenkt, dass er ihm Weisheit gibt, um richtig vor ihm zu wandeln und dass er mit seinen Sünden umgeht, dass er sie vergibt. Die Feinde sind zwar immer noch eine Last, aber sie haben an Bedeutung verloren, wenn David vor dem lebendigen Gott steht. Es ist mein Gebet für uns. Nicht nur für euch, auch für mich ist das Gebet, dass wir vermehrt so beten lernen, wie David das im Psalm 25 tut. Und dass wir wie David eine vertiefte Erkenntnis dafür bekommen, dass unser eigentliches Elend nicht menschliche Widersacher oder schwere Umstände sind. dass wir das erkennen können in der Tiefe. Unser eigentliches Elend ist unsere sündige Schwachheit und unsere mangelnde Weisheit, um den Nöten des Lebens in göttlicher Weise zu begegnen. Und dieses Gebet, Davids, das wir zu unserem machen sollten, nehmt das zu Hause hervor und betet es nach. Wir sollten das zu unserem Gebet machen, um den Sieg über unseren wahren Feind, um Weisheit für ein göttliches Leben, um Gnade und Vergebung unserer Sünde. Dieses Gebet Davids hat der Herr bereits beantwortet, indem er seinen Christus gesandt hat. So wie der Apostel Paulus schreibt im 1. Korinther 1, Vers 30, aus ihm, aus Gott, kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns geworden ist, Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung. Damit, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Amen.